Ja, guten Abend, liebe Geschwister, liebe Gemeinde, guten Abend alle Besucher und auch alle die, die uns über den Livestream zugeschaltet worden sind. Wir freuen uns als Gemeinde, hier vor Ort auch eine gewisse Aufklärung geben zu dürfen. In der Ehe- und Familienethik sind wir unterwegs, jetzt bereits der dritte Mittwoch in Folge. Und in dieser Thematik können wir nicht immer ganz strikt das eine Thema von dem anderen so abtrennen. Es ist oft so, dass es ineinander verwogen ist, also ineinander geflochten. So, wenn wir über einen Kinderwunsch reden und wenn die Wiege leer bleibt, dann sind es oft Thematiken, die dort einhergehen, die oft mit der Frage der künstlichen Befruchtung zusammengehen. Wenn wir über die Grundlagen der Sexualität sprechen, ist es oft so einhergehend mit der Frage der Empfängnisverhütung. Und so haben wir das bereits gemerkt, dass wir oft von einem Thema in das andere nahtlos rübergehen. Und so wird es auch heute ein Stück weit sein. Aber bevor wir nun zum Thema kommen, möchte ich auch heute das Wort Gottes zitieren, uns mit hineinnehmen in zwei Bibeltexte, die für mich eine sehr große Bedeutung haben und hoffe auch für uns. Und dann werden wir beten für den Segen dieses Seminars, dieses Abends, und dann werden wir direkt in das Thema hineingehen. Im Prediger Kapitel 11, Vers 5, da heißt es, Prediger, das 11. Kapitel, der 5. Vers, gleich wie du nicht weißt, was der Weg des Windes ist, noch wie die Gebeine im Bauch der Schwangeren bereitet werden, so kennst du auch das Werk Gottes nicht, der alles wirkt. Wie sollen wir als Menschen uns anmaßen, dass wir die Dinge des Lebens schon erkannt und alles wissen? Wir werden immer an einem Punkt kommen, wo wir zugeben müssen, wir wissen nicht alles. Und so werden wir auch heute Dinge hören, die uns vielleicht ein Stück weit befremdet klingen können, wie wir wissen es nicht. Wann entsteht punktuell auf die Sekunde des Lebens das Leben? Gott behält einiges vor. Gott sagt uns vielleicht nicht alle Details, die uns vielleicht sogar ein Stück weit überfordern können. Und was lesen wir im Psalm? In dem Psalm 139 lesen wir ab Vers 13 folgende Verse. Psalm 139, Verse 13 bis 17. Denn du hast meine Nieren gebildet. Hier geht die Rede darüber, dass Gott uns bereitet. Im Mutterleib hat er das gemacht und macht das auch auf einer wunderbaren Art und Weise. Du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde. Kunstvoll gewirkt, tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Als ein Keim, worüber wir heute reden werden, dort bereits sahen die Augen Gottes dich und mich. An der Stelle, wo kein Mensch hineingucken kann, hat Gott uns bereits im Blick. Und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Wir haben einen so großen und wunderbaren Herrn. Er kennt jeden Tag unseres Lebens und er weiß alle Dinge. Und Vers 17, und wie kostbar sind mir deine Gedanken, o Gott. Wie kostbar sind die Gedanken Gottes für uns. Und so wollen wir uns auch hineintauchen lassen. Und wenn wir auch vielleicht nicht alles verstehen, nicht sofort, dann wollen wir uns unter das Wort Gottes stellen und sagen, Herr, wir wollen über dich nachdenken, über dich nachsinnen. Du hast uns geformt, gebildet und das hast du so wunderbar gemacht. Und wie, das verstehen wir nicht immer, auch wenn wir vieles lernen wollen. Und doch wollen wir am Ende sagen, Gott war es, der uns gebildet hat. Gott war es, der uns das Leben geschenkt hat. Und Gott ist es, der sich Dinge vorbehält und uns nicht alles preisgibt. Und wenn wir auch manche Dinge nicht wissen, soll uns das nicht davon abhalten, Dinge zu lernen. Das wollen wir heute auch. Und immer nach vorne blicken auf Christus hin und sagen, wir wollen viel lernen, damit wir die Dinge des Lebens verstehen. Ja, und so möchte ich auch gerne für diesen Abend beten. Ich möchte bitten, dass die, die hier sind, dafür aufstehen und wir werden diesen Abend unter den Segen Gottes im Gebet stellen. Unser Vater im Himmel, dankbar blicken wir zu dir. Ja, und sind froh darüber, dass du uns in deinem Wort Tiefen offenbarst. Und du sagst, deine Augen sahen uns schon als ungeformten Keim. Als etwas so klein, dass ein Mensch gar nicht erblicken kann oder kaum erblicken kann und schon gar nicht weiß, wie das funktioniert. An diesem Punkt unseres Lebens kanntest du uns schon. Jeden Tag unseres Lebens, jeder Tag ist dir bekannt. Und Herr, wie wunderbar ist das. Wir dürfen wirklich uns ganz in deine Hand hineinbegeben, Dinge lernen, die wichtig sind für uns. Und wenn wir manches nicht gänzlich verstehen, wollen wir doch weiter lernen, studieren und zunehmen an Erkenntnis aus deinem Wort. Wir bitten dich, Herr, dass du uns heute Abend segnest, unsere Herzen öffnest und uns Kraft schenkst, auch wirklich das zu lernen, was du uns heute mitgeben möchtest. Herr, wir bitten dich um deinen Segen. Amen. Wir dürfen uns setzen. Als wir letztes Mal bei diesem Thematik aufgehört haben, sagte ich, wir werden nächstes Mal nur ganz kurz wieder drauf zu sprechen kommen. Und zwar hier in dem Thema pränatale Diagnostik aus biblischer Sicht. Unter Pränataldiagnostik oder PND abgekürzt, versteht man vorgeburtliche Untersuchungen, das heißt also, bevor ein Mensch auf die Welt kommt, bevor eine Geburt stattfindet, eine Untersuchung im Mutterleib oder des Kindes im Mutterleib, die Aussagen über bestimmte Krankheiten und Behinderungen des ungeborenen Kindes machen sollen. Also die PND, ganz klassisch, die Pränataldiagnostik, soll den Eltern eine Gewissheit geben, das Kind ist gesund. Das ist eigentlich im Sinne der medizinischen Forschung gedacht worden. Im Verlauf einer Schwangerschaft können bei Ultraschalluntersuchungen bestimmte Erkrankungen beim Kind erkannt werden. Und so bietet die Medizin eine Untersuchungsmethode an. Und ich habe auch letztes Mal gezeigt, und ich werde das nur ganz kurz streifen, eigentlich ist die Pränataldiagnostik für uns Menschen so insofern, wenn ich davon ausgehe, dass dieses Kind, was Gott mir gegeben hat, also einer Frau gegeben hat oder einem Ehepaar, dann ist dieses Kind von Gott geschenkt und ich nehme das an. Und jetzt müssen wir die Pränataldiagnostik so sehen, entweder lasse ich es zu, um dort eine gewisse innere Ruhe zu haben, um eine Freude darüber zu empfinden, mein Kind wächst, das ist gesund, ich darf mich freuen, ich darf mitbeten. Und wenn das in dieser Weise vonstatten geht, ist alles biblisch gesehen völlig in Ordnung. Die Frage, die sich vielen stellt bei der Pränataldiagnostik ist, wollen wir das? Wenn natürlich Menschen in die Pränataldiagnose gehen und sagen, ich möchte mein Baby untersuchen lassen und im Falle einer Behinderung will ich das abstoßen, im Normalsprachgebrauch sagt man abtreiben, dann ist es eine ganz andere Frage und eine ganz andere Herangehensweise an die Pränataldiagnostik. So, wie passiert das eigentlich? Nach Empfängnis sehen wir auf dem Bild ganz oben, entscheidet sich das Ehepaar oder das Paar oder die Frau, entscheidet sich für eine Pränataldiagnose oder sie entscheidet sich und sagt nein. Also für mich kommt das nicht in Frage, ich lasse mir keinen Ultraschall machen, weil das auch nicht ganz umstritten ist für die Babys. Man kann also nicht unzählig viele ultraschalldiagnostische Untersuchungen durchführen. Aber da entscheidet sich, entweder man will das machen und dann, wenn man das machen möchte, sehen wir hier auf der Skala, bedeutet das also, ist der zweite Schritt, wenn das Ultraschall gemacht worden ist und der Arzt sieht eine Auffälligkeit, entweder eine dicke Nackenfalte oder der empfindet oder sieht irgendwelche Fehlbildungen, dann wird der Arzt darauf hinweisen müssen, aufgrund seiner medizinischen Ausbildung. Und er wird sagen, hören Sie zu, dieses Baby scheint krank zu sein in Ihrem Mutterleib. Deswegen schlage ich Ihnen vor, wir machen weitere Untersuchungen. Und schon wieder ist das Paar in der Entscheidung, die nächste Entscheidung zu treffen oder in dieser Lage eine Entscheidung zu treffen und sagt, will ich das oder nicht? Die nächste Untersuchung würde dann bedeuten, man macht Spezialuntersuchungen, man nimmt bestimmte Flüssigkeiten ab bei dem Kind, man untersucht weiter und weiter und weiter, um eigentlich feststellen zu können, ja, es ist tatsächlich behindert oder ich habe mich geirrt. Wenn also der Arzt mit vielen Untersuchungsmethoden feststellt, tatsächlich, es liegt nach seiner Erkenntnis eine Behinderung vor, dann wird er weiter vorschlagen und sagt, gut, jetzt machen wir nochmal die letzte Untersuchung und danach hat das Paar die Entscheidung und sagt, entweder Schwangerschaftsabbruch, also Abort, Abtreibung, oder man lässt es, man entscheidet sich nicht für die Abtreibung und dann kommt die Geburt. Das ist der Hergang oder dieser normale Hergang einer Pränataldiagnose und genau dafür ist es auch gedacht. Jetzt stellen wir uns als Christen die Frage, wenn für mich ohnehin der Schritt der Abtreibung überhaupt nicht in Frage kommt und ich nehme das Kind, ob es behindert ist körperlich, zumindest ob der Arzt es sagt, dass es behindert ist oder nicht, ich nehme es auf jeden Fall an, dann müssen wir uns im Vorfeld die Gedanken machen, wie weit möchte ich diese pränatale Diagnostik machen lassen für mein Kind oder für unser Kind. Völlig unumstritten, das heißt ethisch völlig korrekt ist es und wir finden keinen Gegenbeweis, normal zum Arzt zu gehen und sagen, ich lasse einfach die nötigen Untersuchungen machen, ich will das einfach wissen, denn manche Dinge kann man bei Lebzeiten noch vorbeugen. Wenn es bestimmte Erkrankungen gibt, man kann also vieles normalmedizinisch erreichen, dass man zumindest die vermutete Krankheit wieder gut machen kann oder zumindest ansatzweise. So, also wenn wir als Christen sagen, ich gehe dorthin, lass mich zwar untersuchen, aber ein Abort kommt für mich nicht in Frage, dann ist gegen eine pränatale Diagnose überhaupt nichts ethisch einzuwenden. Wenn wir aber mit anderem Ziel dahin gehen, dann sagt die Bibel, wir dürfen und sollen nicht töten und das bedeutet, dieser letzte Schritt, die Konsequenz aus der pränatalen Diagnose, wenn ein Arzt eine Behinderung diagnostiziert, wenn das der Weg ist, dann sagt die Bibel auf gar keinen Fall. Und so unterscheiden sich quasi die zwei Endergebnisse der pränatalen Diagnostik. Und wir müssen an der Stelle ganz klar auch für uns sagen, okay, welchen Weg gehe ich? Und wie es in 2. Mose 20 heißt, du sollst nicht töten. Wenn wir diesen Weg gehen, dann können wir zwar eine PND machen, für uns, für die Beruhigung, vielleicht wollen Eltern wissen, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist, der dort gebildet wird von dem Herrn, dann können wir das selbstverständlich machen. Dagegen spricht nichts. Also auch biblisch können wir nichts dagegen sagen. Aber ganz klar darf es nicht von der biblischen Ethik zur Abtreibung oder zum Abort geführt werden. Dagegen spricht die Bibel eindeutig in 2. Mose 20 und sicherlich noch vielen, vielen anderen Bibelstellen. So viel dazu. Wenn der Kinderwunsch nun ausbleibt, ist die künstliche Befruchtung das einzig wahre und deswegen dort eine Fragestellung oder ein Fragezeichen. Und ja, ich werde versuchen, diese Dinge zu erklären. Laut Angaben des Bundesministeriums für Familien, Senioren und Frauen und Jugend, also BFSFJ, dazu werde ich später noch ein bisschen was zu einer PDF sagen, ist circa jedes 10. Paar zwischen 25 und 59 Jahren ungewollt kinderlos. 59 Jahren, warum ist die Grenze so hoch? Weil rechnerisch, biologisch bis zu dem Alter manchmal noch Schwangerschaften möglich sind. Ja, das haben wir ja auch aus unterschiedlichen Quellen gesehen. Und dafür gibt es ganz unterschiedliche Gründe. Für Kinderlosigkeit gibt es medizinisch ganz unterschiedliche Gründe. Wir werden es hier nicht schaffen, alle möglichen Gründe zu beleuchten. Aber einige werde ich ansprechen. Das Thema künstliche Befruchtung also wird in unserer Gesellschaft aus ethischer Sicht immer populärer. Das heißt, wenn ein Paar keine Kinder bekommt, werden sehr schnell Mediziner dazu raten, dann bitte eine künstliche Befruchtung. Und wir müssen wissen, was ist das? Was bedeutet das für ein Paar? Was bedeutet das psychisch, körperlich, um auch richtig Entscheidungen treffen zu können, um auch richtig zu helfen? Und für jeden, der diesen Vortrag hört, ist es wichtig, dieses Thema zu kennen, damit wir auch gut und richtig beraten können. Und bitte informiert euch zusätzlich. Das bedeutet nicht, dass wir hier alles ausgeschöpft gelernt haben. Es sind nur Ansätze und Versuche, diese Dinge gut zu erklären. Also wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen, müssen wir erstmal festhalten, dass es unterschiedliche Formen der künstlichen Befruchtung gibt. Also an der Stelle hier noch einmal die Zyklusoptimierung. Das heißt also, man versucht medizinisch einzugreifen in einem weiblichen, in seinem Frauenzyklus, damit man den optimiert und somit möglichst die Unfruchtbarkeit beseitigt. Denn von unregelmäßigem Zyklus bei einer Frau kann es sein, dass eine Schwangerschaft nicht möglich ist. Also muss man versuchen, mit Medikamenten, mit richtiger Ernährung und, mit Sport, mit Bewegung, versuchen, den Zyklus korrekt hinzubekommen. Spricht die Bibel überhaupt nichts dagegen? Das ist Hilfe zu einer normalen biologischen Entwicklung einer Person. Dann Hormontherapie, das heißt, manchmal fehlen dem weiblichen Körper gewisse Hormone zur Eibildung, zum Eisprung und so weiter. Also versucht man durch Hormontherapie zu helfen und versucht man hinzugehen und sagen, pass auf, wir versuchen gewisse Dinge, damit eine Fruchtbarkeit möglichst gewährleistet wird. Die dritte Methode ist die In-vitro-Fertilisation, IVF. Das ist die künstliche Befruchtung im Reagenzglas. Da werden wir heute viel drüber hören oder ich werde versuchen, das zu erklären. Genau darauf kommt es mir heute an, um zu erklären, das heißt, wenn wir eine In-vitro-Fertilisation als möglicher Weg einer künstlichen Befruchtung oder Hilfe für Kinderlosigkeit hören, dann müssen wir wissen, was das bedeutet. Und eine vierte Möglichkeit bei Kinderlosigkeit oder Unfruchtbarkeit zu helfen, wäre die intrazytoplasmatische Spermienmikroinjektion. Das heißt also, man versucht, Spermien direkt in den weiblichen Uterus hineinzupflanzen. Das ist dann, wenn die Beweglichkeit der Spermien zu langsam ist. Und man sagt, dass es tatsächlich so ist, dass sehr, sehr, sehr viele Männer, ganz besonders im westlichen Raum hier, dass die Beweglichkeit der Spermien bei Männern erheblich nachgelassen hat. Das kann unter anderem dadurch passieren, dass sehr, sehr viele Antibabypillen im Umlauf sind. Diese werden ins Wasser gespült. Dadurch kann eine gewisse Überhormonalisierung der weiblichen Hormone im männlichen Körper stattfinden. Man trinkt das durch Wasser, durch alles Mögliche. Aber es hat auch andere Gründe. Auf alle Gründe können wir hier einfach nicht eingehen. Also hier werden wir uns heute mit der IVF beschäftigen, mit der In-vitro-Fertilisationsmethode und Embryotransfer, das heißt also der künstlichen Befruchtung im Reagenzglas und dann dieses Kind wird dann implantiert in die Gebärmutter einer Frau und dieses Verfahren werden wir uns heute genauer angucken. Wer mehr zur Geschichte der IVF studieren möchte, also da muss man sich dann extra nochmal reinlesen, das wird von der Zeit her gar nicht möglich sein, auf alles einzugehen. Der kann dann die zum Schluss heute angegebenen Quellen nochmal alle nachstudieren und die Bücher, die ich letztes Mal vorgestellt habe. Also guckt bitte den letzten Vortrag nach und zum Schluss werde ich ein paar Bücher nochmal zeigen. Wir werden hier also die Notwendigkeit, die Methode, aber auch die Herausforderung und die biblische Sichtweise dazu in Betracht nehmen, zu der IVF-Methode. Gründe für eine künstliche Befruchtung und da werde ich mal auf ein paar Dinge zu sprechen kommen. Es kann unterschiedliche Gründe geben, warum Paare ungewollt kinderlos bleiben, vorhin kurz angesprochen. In Industrieländern zum Beispiel wurde eine große Studie durchgeführt. In der überwiegenden Zahl der Fälle lag der Grund bei der Frau. In der überwiegenden Zahl, nicht die meisten. Als wichtigster Grund ist das Alter genannt. Mit 35 Jahren ist sie, also die Frau, nur noch halb so empfängnisbereit wie mit 25 Jahren. Und der Grund für Kinderlosigkeit bei Frauen wird meistens damit genannt, weil Paare so lange warten, das ist die Karriere vielleicht erst, das Studium und. Und je älter Frauen werden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Schwangerschaft dort immer schwieriger und problematischer werden kann. Weitere Gründe können sein, Störungen des Zyklus, haben wir ja vorhin gehört, Störung des Eisprungs, biologischer Probleme oder irgendwelche körperliche Erkrankungen, Verklebung der Eileiter, das heißt also der Weg zu der Gebärmutter ist verklebt und die Eier, die können überhaupt nicht transportiert werden. Es gibt also ganz viele Krankheiten in diesem Bereich und diese kann man auch wirklich helfen. Man kann also hingehen, Ärzte aufsuchen und gucken, wenn das diese Gründe sind, dann kann man sich medizinisch auch durchaus helfen lassen und ethisch spricht überhaupt nichts dagegen. Also Verklebung der Eileiter, Infektionskrankheiten ist ein ganz großer Grund. Das heißt also, wenn Kinderlosigkeit da ist, müssen wir auch rein auf diese Dinge achten. Ein Paar Also ein Ehepaar durchläuft ganz viele Stationen in der Phase der Kinderlosigkeit. Ganz viele Ärzte werden besucht und das ist auch richtig so. Und wir müssen als Gemeinde bedacht sein darauf, diese jungen Paare, die dann in dieser Zeit sind, sie nicht alleine lassen. Hoffentlich kommen die Geschwister auch und fragen um Gebetsunterstützung, aber dazu komme ich später nochmal. Es ist sehr, sehr, sehr nervenaufreibend in dieser Zeit. Arztbesuche, man muss sich immer in gewisser Weise seelisch bloßstellen, man muss sagen, wir haben einen Wunsch, aber es klappt nicht. Oft macht man sich Vorwürfe, oft ist eine seelische Not damit einhergehend und deswegen dürfen wir diese lieben Menschen niemals alleine lassen. Man kann nur hoffen, dass sie auch auf einen zukommen und wirklich Hilfe in Anspruch nehmen. Oder ein Grund ist Körpergewicht. Das heißt, ein Übergewicht einer Frau kann auch dahin sein oder auch eine Unterernährung, das heißt eine Magersucht, kann dahin führen, dass eine Schwangerschaft nicht möglich ist. Also das sind so ein paar Gründe, die die Medizin aufführt. Bei dem Mann spielt auch das Alter eine entsprechende Rolle. Ja, der Unfruchtbarkeit kommt daher, wenn die Männer älter werden, dann ist die Bewegbarkeit der Spermien immer langsamer und deswegen ist dort auch eine Schwangerschaft oft dann auch somit nicht möglich. Mit 45 Jahren werden nicht nur weniger Spermien produziert, sondern auch die Beweglichkeit, sagte ich, der Spermien nimmt deutlich ab. Insofern, es kann immer noch zur Schwangerschaft kommen ab 45 Jahren, aber es reduziert sich die Wahrscheinlichkeit immer weiter und weiter und weiter. Aber auch andere Erkrankungen können einen Grund haben. Und wenn wir es biblisch ausdrücken, dann würden wir es hier vielleicht von der biblischen Ethik sagen, Gott lässt es momentan noch nicht zu. Auch wenn wir alles biologisch ausschöpfen und sagen, wir haben an alles gedacht, uns fällt nichts mehr ein und wir sind gesund und so weiter und so weiter und es kommt nicht zur Schwangerschaft, dann müssen, ich will das nicht so flapsig zum Ausdruck bringen, auf gar keinen Fall. Aber dann ist höchstwahrscheinlich diese einzige letzte Variante, dass wir lernen, mit diesem Lebensabschnitt zu leben. Und an diesem Punkt brauchen die Ehepaare, die Gemeinde, Seelsorger, gute Freunde, Menschen, die mit ihnen unterwegs gehen und diese Kinderlosigkeit auffangen. Alleine zu bleiben, sich zurückzuziehen, ein Schneckenhaus hineinzufallen, ist an der Stelle nicht gänzlich richtig. Das möchte ich hier betonen. Wir kommen zu Methoden der In-vitro-Fertilisation und Embryotransfer. Ein Dr. Mediziner Dieter Maas erläutert die Methode wie folgt. Und ich zitiere jetzt hier und lese und zitiere viele Ärzte. Das habe ich nicht erfunden. Ich bin kein Arzt und habe das auch nicht entwickelt. Deswegen zitiere ich die Quelle und weise auch auf Bücher hin und will ganz klar sagen, wir müssen hier Fachleute uns anhören. Also bei der Methode kommt es in nur 10-15% zu einer Schwangerschaft. Wir müssen jetzt langsam die Dinge auch wirklich wirken lassen. Wir fangen an. Nur 10-15% bei dieser Methode kommt es zur Schwangerschaft. Bei so einer großen Versagerquote in Anführungszeichen wird von dem Arzt ein sehr hohes Engagement verlangt. Und wir werden sehen, warum. Hierzu kommt der große Zeitaufwand, dann die Hoffnung nach langjähriger Kinderlosigkeit, der psychische und physische Stress eines Paares noch hinzu. Damit zum Zeitpunkt der Eizellengewinnung mehr als eine befruchtungsfähige Eizelle zur Verfügung steht. Dieser Stress kommt dazu, in dem richtigen Augenblick, das erkläre ich später noch, die Eizelle aus dem Körper einer Frau zu gewinnen, damit möglichst viele befruchtungsfähige Eier da sind, damit das überhaupt im Reagenzglas funktionieren kann. Damit das passiert, muss die Reifung der Eibläschen im Eierstock durch Medikamente stimuliert werden und zum richtigen Zeitpunkt gewonnen. Die Patientin bekommt dafür entsprechende Medikamente und das ist ein sehr unschöner Prozess, wenn man die Menschen hört, die das selbst erlebt haben, und das habe ich mit solchen Personen gesprochen, dann kann man von einem sehr, sehr, sehr starken körperlichen Eingriff in die Psyche und in die physische Verfassung von einer Frau sprechen. Der Erfolg der Behandlung muss durch tägliche Hormonkontrolle und Ultraschalluntersuchungen kontrolliert werden.
Wenn also die Eibläschen einen gewissen Durchmesser haben und der Hormonspiegel hoch genug ist, wird der Eisprung durch eine Injektion eines Hormonpräparats ausgelöst. Das heißt, man kontrolliert, dann gibt man ein Hormonpräparat und in dem Augenblick löst man eine Eibildung oder diesen Eisprung, den künstlichen Eisprung, was künstlich, aber vorbereiteten, löst man den aus. 36 Stunden später, circa 2 Stunden vor dem zu erwarteten natürlichen Eisprung, das muss man alles errechnen, wird eine Bauchspiegelung durchgeführt. Das heißt, man geht tatsächlich einen Eingriff in den weiblichen Körper. Mittels von Präparaten geht man mittels einer Sonde rein und die Gewinnung von Eizellen ermöglicht. Das heißt, der Mediziner, der Arzt, der Frauenarzt, der geht tatsächlich und gewinnt dort dann die Eizellen, und wenn das erfolgreich passiert ist, dann müssen diese Eizellen in eine bestimmte Nährflüssigkeit überlassen oder eingelagert werden, dass die nicht kaputt gehen. Das ist also ein klitzekleiner Teil der Vorbereitung einer In-vitro-Fertilisation, einer künstlichen Befruchtung im Reagenzglas. Denn wenn keine Eizelle da ist, kann man ja nichts im Reagenzglas befruchten. Dann ist ja nichts, wenn die nicht befruchtungsfähig ist. Das heißt, der Mediziner muss erst eine befruchtungsfähige Eizelle gewinnen aus dem weiblichen Körper, bevor das überhaupt weitergeht. Ja? So weit sind wir schon. In der Regel werden im Durchschnitt pro Patientin 2,5 Eizellen gewonnen. Durchschnitt. Um aber die Chance einer Schwangerschaft zu erhöhen, wird versucht, 6 bis 10 Eizellen zu gewinnen und im Labor zu befruchten. Das heißt, damit die Chancen höher sind, versucht man immer mehr Eizellen zu gewinnen, um diese dann später im Labor zu befruchten. Im Anschluss wird dann der Mann zur Samenspende einbestellt. Die Samenprobe wird dann ebenfalls mit einer Nährlösung versetzt. Und nach einem bestimmten Verfahren wird eine Lösung mit hohem Anteil gut beweglicher Samenfäden hergestellt, die nach ca. 4 Stunden später dann den Eizellen zugesetzt werden. Also es ist eine hochmathematische Arbeit, ein sehr konzentrierter und sehr großes Engagement wird dort erwartet von diesem Mediziner. Der muss das wirklich haargenau, stundengenau und haargenau alles planen. Nur dann ist die Wahrscheinlichkeit, haben wir gehört, 10-15%. Nach ca. 32 Stunden kann es zur ersten Zellteilung kommen im Reagenzglas. Also man nimmt diese befruchtungsfähige Eizelle mit den Samen des Mannes und befruchtet sie im Reagenzglas, das heißt in so einer Petrischale. Ja, und dort quasi lässt man das Leben oder diesen Menschen entstehen. Und circa nach 32 Stunden kann es zur ersten Zellteilung kommen und nach weiteren 16 Stunden wird das Vierzellstadium erreicht. In diesem Stadium findet das Eindringen der Eizelle mit Hilfe eines dünnen Kunststoffschlauches in die Gebärmutterhülle der Frau, was die Medizin als Embryotransfer bezeichnet. Wenn also diese kleine Zelle sich geteilt hat in die nötigen Stadien, dann nimmt man diese Zelle und versucht man diese dann in die Gebärmutter zu implantieren, einzusetzen. Und in Deutschland dürfen maximal 3 Embryonen gleichzeitig eingesetzt werden. Das ist also das Embryonenschutzgesetz, besagt es. Bei Frauen unter 35 kommt es dadurch aber vermehrt zu Drillingen. Das ist nachgewiesen. Und was für die Frau und die Kinder zu Risiken führen kann, das heißt, entweder die Frau oder die Kinder können dadurch sogar auch nicht überleben, oder es ist ein sehr großes Risiko. Und das kommt nochmal beschwerlich zu dieser IVF-Methode hinzu, was für die Frau dann eben wirklich auch sehr, sehr, sehr anstrengend ist. Wie zum Beispiel eine Frühgeburt, das ist also sehr, sehr stark gegeben. Und aus diesem Grund empfehlen die Ärzte nur maximal 2 Embryonen einzusetzen. Noch einmal, in Deutschland, das Schutzgesetz besagt, 3 dürfen gezeugt werden, 3 Kinder im Reagenzglas. Die Empfehlung ist, dass nur 2 Kinder dann in die Gebärmutter quasi andocken, nicht wie so eine Dockingstation. Nicht? Was passiert aber dann mit den übrigen Embryonen, die nicht eingesetzt wurden? Was passiert mit denen? Das ist eine entscheidende Frage in der Ethik oder in der biblischen Ethik, aber auch in der sonstigen Normalität. Die Fragen werden immer wieder gestellt. Ja? Laut Embryonschutzgesetz dürfen Embryonen nur zum Zweck einer Schwangerschaft verwendet werden. Die sind ja schon da, das sind ja Kinder. Das sind Embryos, die entwickeln sich, die wachsen, die wollen wachsen. Alles andere ist untersagt, sagt das Embryonschutzgesetz in § 2 in Absatz 1 bis 3. Und die Quellen und das Schutzgesetz kann man auch nachlesen. Aus diesem Grund werden Ei- und Samenzellen, die sich noch in einem Vorkernstadium befinden, eingefroren. Das ist dann die Methode, die dann eingesetzt wird. Das heißt, diese Embryonen, die werden eingefroren, da sich noch kein gemeinsamer Chromosomensatz gebildet hat und somit auch noch kein neues Leben entstanden ist, so die Medizin. Also wir haben ja gelernt, letztes Mal, man benennt den Beginn des Lebens bei der Einpflanzung des Embryos in die Gebärmutter. Ja? Das war 1965. 1963 sagte man, das Leben beginnt dort an, wo Eizelle und Samenzelle zusammenkommen. Ja, und in der Zwischenzeit hat man sich das anders überlegt. Ich zitiere hier einfach nur die Quellen und wir können uns selbst auch und müssen uns da ein Urteil drüber bilden können. Die Zellen müssen nach 2 Jahren aber, so das Schutzgesetz, ich zitiere, vernichtet werden. Man spricht hier von Zellen. In der biblischen Ethik rede ich nicht von Zellen, sondern von Embryonen, also von Menschen. Wir werden sicherlich andere Meinungen hören und auch in einigen anderen Quellen was anderes lesen. Die biblische Ethik, und deswegen habe ich heute den Psalm 139, Vers 16 zitiert. Die Bibel spricht: Deine Augen sahen mich schon als ungeformten, was steht dort? Keim, Zelle. Für mich von der biblischen Ethik ist das an dieser Stelle mehr als eindeutig, dass das Leben dort beginnt, wo eine Eizelle mit einer Samenzelle sich verknüpft, also verbindet, unzertrennlich. Ab diesem Augenblick können wir die nicht mehr trennen. Und sofort fängt die Zelle an zu leben, teilt sich und sofort entsteht Leben. Ja, wir können nicht sagen, ist es diese Millisekunde, wo die beiden sich zusammengekommen, war das 2 Stunden später, war das 2 Tage später. Das ist uns vorbehalten. Das wissen wir nicht. Sagt die Bibel auch nicht. Aber sie spricht von Keim, sie spricht von Empfangen. Und deswegen ist es für mich als Ethiker von der biblischen Ethik hier ganz glasklar, wo das Leben und wann das Leben beginnt. Okay? Ein paar Dinge müssen wir einfach zwischendurch wieder mal reinnehmen, vielleicht als Erinnerung oder Wiederholung. Also, nach dem Erfolg der Embryonentransfers, wir sind also weiter bei der IVF, bei der In-vitro-Fertilisation, nach dem Erfolg der Embryonentransfer, also wo das eingesetzt wird, kommt es lange noch nicht zu einer Schwangerschaft. Und das sagen die Mediziner auch. Es können immer wieder Komplikationen auftreten. Es kann zum Beispiel der Hormonspiegel nicht so ansteigen, wie erwartet. Und die Eibläschen kann ausgeschieden oder dass die nicht ausreichend Wachstum erfahren oder aufweisen. Es kommt auch immer wieder zu einer hohen Rate an frühen Frühgeburten. Und die Medizin, die sagt das auch unmissverständlich und die klärt auch das Paar darauf auf und sagt, es ist ein Versuch. Ja? Die Medizin ist an der Stelle nicht, sie versteht sich auch nicht als Gott. Das verstehen wir ja auch. Und ich habe keinen Arzt bis jetzt gefunden, auch selbst damals, wo ich in der Praxis gearbeitet habe, sind bodenständige, vernünftige Menschen. Und die wissen, dass die nur versuchen. Und natürlich forschen die auch an diesen Mitteln. Und die forschen so weit, wie die Forschung es zulässt, wie sie es nur versuchen. Und deswegen kommt es, und da sagen die auch, es kann immer noch nichts werden. Ganz geschweige denn von den Unkosten und den Tausenden und Tausenden, die so eine künstliche Befruchtung oder der Versuch, in der Petrischale ein Kind zu zeugen, kostet. Die nähere Betrachtung dieser Methode hat gezeigt, dass es zu gewissen Herausforderungen kommt. Die Herausforderungen sind auf medizinischer, ethischer und nicht zuletzt auch auf psychischer Ebene für die Frau eine sehr starke Herausforderung, ein sehr, 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 sehr starkes, großes Problem. Also das müssen wir wirklich wissen. Also Methode der In-vitro-Fertilisation hier an der Stelle haben wir jetzt kurz besprochen. Wir werden hin und wieder mal gucken, ob wir da noch ein Auge zurückwerfen. Die zentrale Herausforderung der künstlichen Befruchtung aus biblischer Sicht. Ich habe also jetzt versucht, in Staccato-Version zu zeigen, was passiert bei dieser Befruchtungsmethode oder künstlichen Befruchtungsmethode. Und jetzt schauen wir mal, was sind die Herausforderungen. Das erste Retortenbaby, so wird es benannt, also im Reagenzglas, kam am 25. Juli 1978 auf die Welt. Das hat man so festgehalten. Und möglich gemacht hat das der britische Mediziner Robert Edwards. Das war der erste Mediziner, der diese künstliche Befruchtung wirklich errechnet und akribisch genau gearbeitet hat. Wir wissen nicht, wie viel Mal das probiert wurde. Zumindest weiß ich es nicht. Vielleicht kann man es irgendwo nachlesen. Genau, das war also das erste Mal. Bis zum heutigen Zeitpunkt sind mehr als 8 Millionen Retortenbabys auf der Welt. Und diese Statistik ist schon ein paar Jahre zurück. Das heißt also, jedes Jahr, jeden Monat kommen immer mehr und mehr und mehr dazu. Also mehr als 8 Millionen auf der Welt. Und jährlich kommen ca. 500.000 dazu. So die Statistik. Also wir sehen, wie viel künstliche befruchtete Babys oder Kinder auf die Welt gebracht werden. Und diese Revolution in der Medizin hat einen besonderen Einschnitt in unser Leben gebracht. Welche Einschnitte auch immer. Die Bevölkerung der Menschen. Wisst ihr, wenn Gott die Bevölkerungsmasse reguliert, dann hat er einen Plan. Wenn Menschen das in Hand nehmen, dann hat das nicht immer einen Plan. Dann hat das oft auch was mit Wirtschaft zu tun, mit Geld verdienen zu tun, mit Ehre, mit dem, wir haben es geschafft. Und so viele Menschen sind durch diese Methode auf die Welt gekommen. Aber wie dem auch sei, Gott hat das ja auch zugelassen. Auch das müssen wir hier sehr fair und ehrlich sagen. Gott kann das auch widerstreben, diese Methode. Aber er lässt es zu. Wir Menschen wollen alles in der Hand haben und nicht zuletzt auch das Leben. So sind wir eben Menschen, ja? Wir haben gesehen, dass viele Paare ungewollt kinderlos bleiben und mit diesem neuen Fortschritt denkt der Mensch, er kann selbst das Problem beheben. Das ist die Herausforderung in der biblischen Ethik. Wir Menschen glauben, wir können ein Problem beheben, indem dass wir medizinisch eingreifen und wir müssen aber uns doch immer an der Bibel orientieren, ist es biblisch in Ordnung oder nicht. Wie gehen wir als Christen jetzt damit um? Nicht ist die IVF-Methode für uns als christliche Ehepaare auch eine Lösung? Die Frage, die müssen wir uns stellen. Und auch ganz berechtigt müssen wir uns diese stellen. Nicht? Und als erstes will ich mal dazu eine Frage uns aufstellen. Sind Kinder das höchste Glück auf Erden? Wenn wir uns dazu entscheiden, sagen wir entscheiden uns für diese Variante, nehmen diese 10-15% der Wahrscheinlichkeit in Kauf, nehmen sehr viel Geld in die Hand, lassen psychischen und physischen Stress der Frau durch die Hormone, das ist wie so eine Hormonbombe, die da der Frau zugemutet wird, dann Eingriffe, dann immer wieder ist es nicht dann die Frage, wie viel Embryos pflanzen wir jetzt wirklich in die Gebärmutter ein? Ja, 3 werden gewonnen. Wenn der Arzt darauf eingeht und sagt, nein, wir befruchten nur 2 und wir versuchen nur diese 2 auch einzupflanzen, dann wird ja kein Embryo eingefroren und kein Embryo getötet. Und dann können wir immer noch von der Bibel sagen, dann spricht nichts dagegen. Aber das ist eine Herausforderung. Das ist eine sehr große psychische Herausforderung und wir müssen uns da auch als Christen die Frage stellen, will ich das, darf ich das, kann ich das? Sind Kinder das höchste Glück? Und die Frage sollten wir uns als allererstes beantworten. Ja, wenn die Wiege leer bleibt, natürlich fangen Ehepaare dann an zu überlegen, zu denken, zu beten und sagen, Herr, ist das vielleicht ein Weg? Möchtest du uns dadurch Kinder geben? Ja, aber durchaus ist das ein berechtigtes Gebet. Und ich wünsche, dass wir dann in dem ganzen Verfahren nicht gegen die Bibel gehen und wenn alles nicht dagegen spricht, dann möchte Gott euch da die richtige Entscheidung geben. Diese Frage, sind Kinder das höchste Glück? Gott hat den Menschen als Mann und Frau nach seinem Bild geschaffen. Lesen wir in 1. Mose 1, Vers 26 bis 28. Er hat sie in den Garten gesetzt und ihnen konkrete Aufgaben gegeben. Nicht? So ist es doch. So lesen wir es in der Bibel. Sie sollten über die Tiere herrschen, die erste Aufgabe. Sie hatten etwas zu tun. Den Garten bauen und bewahren, das war eine Aufgabe, die Gott den Menschen gegeben hat. Sich vermehren, es war eine Aufgabe von vielen. Aber es war nicht die einzige. Das müssen wir ja auch ehrlich zugeben. Durch den Auftrag Gottes sehen wir, dass Kinder von Gott gewollt und geplant sind. Ja und Amen. Ja, wir halten fest, Kinder sind von Gott gewollt. Aber immer noch die Frage ist, sind Kinder das höchste Glück auf der Erde? Wenn wir in das Alte Testament schauen, sehen wir gleich am Anfang, dass die Menschen sich schnell vermehrt haben. 1. Mose 5, ja, hat Gott so zugelassen. In 1. Mose 30, Vers 2 oder 1. Mose 16, 1 sehen wir aber ganz deutlich, dass es in Gottes Hand liegt, ob man fruchtbar ist oder nicht. Wir Menschen können nichts dazu tun. Wir müssen akzeptieren, dass die Fruchtbarkeit der Menschen in der Hand Gottes liegt. Das fällt uns nicht immer leicht. Und wenn der Wunsch zu einem Kind so groß ist und wir denken, dass in einem Kind alles Glück der Ehe verborgen ist, dann vertun wir uns. Auch ein Kind, auch viele Kinder können enorm große Herausforderungen für uns in der Ehe mit sich bringen. Und das tun sie auch, denn wir haben eine Aufgabe, eine Verantwortung und so weiter und so weiter und so weiter. Also im Alten Testament wurden Frauen, ja, sie wurden sogar verachtet, wenn sie keine Kinder bekommen konnten. Aber ich bitte Sie, ihr Lieben, das hat doch Gott entschieden. Gott hat doch gesagt, Kind ja oder Kind nein. Aber die Menschen, sie fangen an, andere Menschen zu verachten für die Dinge, für die der Mensch überhaupt nichts kann. Und das sehen wir auch, der Mensch produziert künstlich dort eine Zweiklassengesellschaft und sagt und produziert das kinderlos, ist nicht gut, viele oder Kinder ist gut. Gott lässt es zu. Und diese Frage, sind Kinder das höchste Glück, ist eine Frage, was ist, wenn die Wiege leer bleibt? Wofür entscheide ich mich? Wie gehe ich damit seelisch um, geistlich um? Habe ich dort einen Hafen, wo ich mich zurückziehen kann? Habe ich gute Beter, die mir helfen an diesem Prozess, das auch zu akzeptieren? Dort auch ein Ja zu Gott zu finden, zum Gottesplan. Also, wir sehen klar, die Frauen wurden verachtet. Natürlich haben die Betroffenen darunter sehr stark gelitten. Natürlich, gar keine Frage. Und auch heute leiden Ehepaare mit Sicherheit darunter. Wenn eine Frau ihrem Mann kein Nachkommen schenken konnte, in 1. Mose 30, dann leiden Frauen darunter. Im Psalm 127, Vers 3 und 4 lesen wir, siehe Kinder, Psalm 127, Vers 3 und Vers 4, siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn. Die Leibesfrucht ist eine Belohnung, wohl dem Mann, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat. Sie werden nicht zuschanden, wenn sie mit den Widersachern reden im Tor. Gott, der hält es nicht zurück, indem dass er sagt, ja, das ist ein Geschenk. Gott hat und plant es und wenn er das anders macht, ist es in seinem konkreten Plan verankert. Und Gott weiß zu 100%, was für dich und für mich gut ist. Er weiß es heute und er weiß es morgen. Er weiß es. Er weiß auch, welche Dinge in unserem Leben auf uns zukommen und warum er uns zu bestimmten Lebenszeiten nicht eine Aufgabe der Erziehung und eine Fürsorge für Kinder anvertraut hat. Das weiß Gott auch. Deswegen sind wir in Gottes Augen doch niemals schlechter. Und wenn die Wiege leer bleibt, sind wir nicht schlecht. Wir haben auch nicht unbedingt irgendwie Sünde im Leben. Wir sind doch nicht irgendwie Menschen zweiter Klasse, wenn das passiert. Und deswegen müssen wir das immer wieder auch seelsorgerlich betrachten. Bevor wir uns dann für etwas entscheiden, was vielleicht von der Bibel her nicht ganz unumstritten ist. Aus diesen Stellen lesen wir, dass Kinder immer eine Gabe und ein Geschenk Gottes sind. Im Neuen Testament sehen wir, wie gleich am Anfang, ganz am Anfang kann man das sehen, dass die Frau des Zacharias, Elisabeth, unfruchtbar war. Ja, und sie war jahrelang unfruchtbar. Sie war schon eine alte Frau. Die haben längst abgeschlossen mit diesem Thema. Gott hat dort tat ein Wunder und schenkte ihnen in hohem Alter noch ein Kind. Deswegen wissen wir nicht, was Gott in unserem Leben plant. Bitte nicht die Nerven verlieren. Ganz gleich, wer zuhört oder wer sich mit diesem Thema beschäftigt. Ja? Gott hat einen Plan. Hier können wir erkennen, also in Lukas 1, Vers 13 können wir das nachlesen. Hier können wir erkennen, dass es in Gottes Hand liegt, wann und wem Gott Kinder gibt. Und das müssen wir, bitte ihr Lieben, und ich meine das nochmal, sage ich das, nicht von oben herab. Uns hat Gott drei Kinder anvertraut. Und er sagt, das will ich so. Manchen Ehepaaren vertraut er 4, 5 Kinder an, manche nur 1 oder 2. Und wenn das gesundheitlich, körperlich nicht mehr weitergeht, dann müssen wir das akzeptieren. Und manche hat er gesagt, nein, noch nicht oder gänzlich nicht. Aber das liegt in Gottes Hand, in seiner Verantwortung. Im Leben von Jesus sehen wir, dass er Kinder besonders liebt und sie segnet. Das heißt, Kinder gehören zu Gott. Und ja, das liegt nicht an Gott, dass Gott gegen Kinder ist, wenn wir kinderlos bleiben. Wir dürfen Gott nicht diesen Vorwurf machen und ihn auch schon gar nicht an die Wand drücken und sagen, wenn du mir keine Kinder gibst, dann bitte nicht. Es ist ganz entscheidend, dass wir hier an dieser Stelle wirklich mit Gott nicht hadern, nicht anfangen, Gott für etwas verantwortlich zu machen, wenn er in seinem Plan es noch anders vorgesehen hat. Gott hat also für jeden Menschen und für jedes Paar einen eigenen und individuellen Plan, der viel höher und besser ist, als wir es uns vorstellen können. Jesaja 55, 8-9 können wir das nochmal nachlesen. Auch wenn ein Ehepaar noch keine Kinder bekommt, kann es trotzdem Trost, kann es trotzdem Zuversicht im Wort Gottes und in Christus finden. Ja, natürlich. Indem es durch sein Wort ermutigt wird, dass Gott sie nicht aufgeben oder vernachlässigen wird, wenn sie alt werden. Gott hat einen Plan und Gott weiß, was er tut. Aus Römer 8, Vers 28 wissen wir auch, dass uns alles zum Besten dient. Das habe nicht ich gesagt, das sagt die Bibel. Alle Dinge dienen euch zum Besten. Gott beruft uns. In seinem Ratschluss hat er das so vorgesehen. Und deswegen dienen uns diese Dinge zum Guten. Akzeptieren wir Gottes Plan für unser Leben, auch wenn er anders ist, als wir es uns vorgestellt haben. Das ist eine Frage unserer Seele, eine Frage des inneren Zugebens des Plans Gottes für mein Leben. Haben wir vielleicht eine falsche Sicht auf Kinder und denken, dass nur Kinder in unserem Leben die Erfüllung bringen? Manche Ehepaare denken so und sind dann bitter enttäuscht, wenn sie merken, nach 1, 2 Kinder bleibt der Stress in der Ehe genauso. Man streitet, man muss sich trotzdem wieder finden. Kinder können sogar in mancher Hinsicht Streit provozieren in einer Ehe. Auch damit muss man lernen, umzugehen. Manche Ehepaare denken, wenn sie Kinder bekommen, wird alles besser. Ja, wenn die Wiege leer bleibt, dann denken wir über viele Dinge nach. Dann wird der Mann die Frau vielleicht mehr lieben, denken manche Frauen. Dem ist nicht so. Der Mann liebt dich genauso auch ohne Kinder, weil du genauso wenig dafür kannst wie er. Und das müssen wir lernen und akzeptieren. Oder vielleicht einiges Ähnliches. Vielleicht bekommen wir psychischen Druck von außen, wenn andere auf uns einreden, weil wir kinderlos sind. Vielleicht stellen auch manche so ganz, 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 und ich sage das, dumme und abscheuliche Fragen und sagen, warum habt ihr immer noch keine Kinder? So eine Frage darf nie über unseren Mund gehen. Wir wissen nicht, was der andere gerade erlebt. Und da müssen wir ganz, ganz, ganz vorsichtig sein. Haben wir möglicherweise erst dann das Gefühl, in der Gesellschaft und Familie oder Gemeinde angekommen zu sein, wenn wir ein Kind haben? Wenn dem so ist, dann müssen wir in der Gemeinde Buße tun. Und so ist es auch. Und ja, es gibt viele Möglichkeiten, Eltern zu werden. Manchmal nicht unbedingt durch leibliche Kinder. Und auch diese Variante müssen wir im Gebet bewegen können. Ist es die Sache wert, alles daran zu setzen und sich auf Gebieten zu begeben, in denen wir schon selbst über unser Leben bestimmen oder anfangen, Leben zu töten? Nicht, wenn ein Embryo zu viel ist, dann ist es der Fall. Um dann nur Leben zu schaffen? Ist das so? Ich hoffe, wir lernen, diese ethische Feinheiten zu sehen und dem richtig zu handeln. Wann beginnt also menschliches Leben? Ich habe das einige Male schon versucht zu erklären und es klang immer wieder in den Vorträgen durch. Wenn wir uns mit der künstlichen Befruchtung aus biblischer Sicht beschäftigen, dann sollen wir uns erstmal die Frage stellen, wann beginnt ethisches eigentlich das Leben? So, wie gesagt, hatte ich einige Male, ich wiederhole das nur noch mal kurz. Um diese Frage hier zu beantworten, müssen wir eigentlich aus menschlicher Keimzelle nur menschliches Leben entstehen kann. Das müssen wir akzeptieren. Menschliches Leben kann nur aus einem menschlichen Keim entstehen. So, und wenn es aus dem Keim entsteht, dann ist dort bereits schon was entstanden. Also, ich wiederhole das nicht nochmal, wir haben das bereits gelesen. Es gibt keine Art der Vorstufe des Menschen. Das gibt es nicht. Ein Mensch ist gleich Mensch oder nicht Mensch. Vorstufen des Menschen wäre so etwas, man entwickelt sich und irgendwann im Laufe der Wochen, Monate, Jahre wird man dann zu einem Mensch. Es gibt also von der Bibel her keine Entwicklung zum Menschen, sondern nur eine Entwicklung als ein Mensch. Das haben wir ja gelesen. Ja, Psalm 139 und einige andere. Und von Leben zu sprechen, also um vom Leben zu sprechen, muss eine genetische Individualität vorliegen. Das heißt, eine Perfektion schon vorhanden sein und die ist im Keim vorhanden. Und das werden alle Mediziner Ihnen bestätigen oder dir oder uns bestätigen. Die ist in einem Keim, in einer befruchteten Keimzelle, ist alles vorhanden, alles, was ein Mensch braucht. So, also wenn dort alles vorhanden ist, dann sprechen wir da schon von einem Menschen. Die ist also in der Bildung der Zygote, eines neuen individuellen Genoms aus väterlichem und mütterlichem Erbgut erfüllt. Wenn das beides zusammenkommt, dann macht es POC, hört sich jetzt komisch an, aber da entsteht eine Zelle und in dieser Zygote, das ist in dieser Zelle, die dann wächst, ist alles enthalten. Deswegen rede ich als Ethiker von der biblischen Seite da schon vom Leben. Ich kann es auch gar nicht anders nennen. Das Leben entsteht also mit dem Eindringen des Spermiens in die Eizelle. So sagt es uns die Bibel. Nicht der Lebensbeginn nach der modernen Humanbiologie wird unterschiedlich definiert. Im Folgenden ein Beispiel nenne ich uns. In der Humanbiologie versucht man, den Lebensbeginn zu definieren. Man versucht, irgendwie Dinge zu umschreiben und der Beginn des Lebens am 12. Tag durch die Teilung der befruchteten Eizelle zu stellen. So versuchen es manche Biologen. Der Lebensbeginn mit der Nidation, also der Einnistung der befruchteten Eizelle in die Gebärmutter zwischen dem 6. und 14. Zyklustag. Also klar, in der Medizin hat das ja später versetzt, habe ich ja schon in den letzten Male erklärt, warum das so war, vielleicht wegen irgendwelchen medikamentösen Interessen oder wirtschaftlichen Interessen. Der Beginn des Lebens mit der Hirntätigkeit, diese beginnt, also manche setzen den Beginn des Lebens, Biologen, mit der Hirntätigkeit eines Menschen vereint, sagen, und das beginnt mit dem 57. Tag nach der Befruchtung. Die sagen, bis zum 57. Tag kann ich von keinem Leben sprechen, weil das Gehirn noch nicht funktioniert. So, also dahin tendieren manche Biologen. Der Beginn menschliches Lebens erst, so sagen es andere, mit der Geburt, weil man erst ab diesem Zeitpunkt den Begriff Mensch benutzt. Manche gehen so weit, sagen, okay, das Kind geboren, dann erst nenne ich das Mensch. Peter Singer ist Begründer der modernen Bioethik, unterscheidet bei Beantwortung der Frage nach dem Lebensbeginn zwischen Menschsein und Personsein. Das werden wir in den Quellen auch in seinen Werken von Peter Singer nachlesen können. Er sagt, vom Zeitpunkt der Befruchtung an gehöre das ungeborene Kind zur Gattung Mensch. Doch aus dem Kind werde erst eine vollwertige Person, wenn es über Rationalität und Selbstbewusstsein verfüge. Nur dann, wenn er rationell Dinge entscheiden kann, wenn er planen kann, nicht beim Aldi einkaufen vielleicht und so weiter. Da ungeborene Kinder jedoch noch nicht über Ich-Bewusstsein und Vernunft verfügen, seien sie noch keine vollwertige Person, so Singer. Singer weiter urteilt, ein Neugeborenes von 10 Tagen ist rein kein rationales und selbstbewusstes Wesen. Und das Leben eines Neugeborenen hat also weniger Wert, ich zitiere, als das Leben eines Schweins, eines Hundes oder eines Schimpansen. Das Leben eines neugeborenen Kindes, so Peter Singer, der Begründer der modernen Bioethik. Ich habe zitiert. Singer weiter will sich jedoch nicht genau festlegen, wann sich die Person Werdung, also diese Personifizierung, vollzieht, da dies bei jedem Kind zu einem anderen Zeitpunkt geschehe, so er. Doch er meint, dass der Entscheidungsprozess von Eltern und Medizinern 4 Wochen nach der Geburt abgeschlossen sein könnte. 4 Wochen nach der Geburt ist er dann vielleicht doch schon ein Mensch. Und darum zieht er die Lebensrechtsgrenze 4 Wochen nach der Geburt. Bis zu diesem Zeitpunkt soll nach seiner Ansicht auch die Tötung bereits geborener Kinder gestattet werden. Ich möchte das nicht kommentieren. Das überlasse ich einem jeden persönlich. Was sagt aber die Bibel zu diesem Thema? Wann beginnt Leben? Wie wird schon, oben habe ich schon gesagt, bestimmt Gott die Fruchtbarkeit der Frau und des Mannes. Und somit setzt er auch den Zeitpunkt fest, wann das Leben beginnt. In der Bibel sehen wir es nicht auf eine bestimmte Sekunde, so habe ich es im Skript, so kann man es nachlesen, wenn jemand dieses Skript bekommen will. Wir können es nicht auf die Sekunde genau sagen, nein. Nicht, wann dieser Zeitpunkt festgelegt wird. Es steht nur zum Beispiel bei Adam, und Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger. Mehr steht dort nicht, er erkannte sie. Dann sagt die Bibel auch von Empfangen, dann, wenn man etwas empfängt. Wann genau das Leben also des neuen Menschen entstanden ist, können wir so von der Bibel her nicht auf eine Sekunde genau sagen. Aus reiner Materie besteht, sondern aus Leib, Seele und Geist, nach 1. Thessalonicher 5, Vers 23, können wir nicht beurteilen, wann Gott dies in den Menschen hineinlegt. Und das müssen wir ehrlich zugeben. Das kann ich nicht. Das kann kein Theologe oder Ethiker. Wann ist die menschliche Seele in dem Keim drinne? Natürlich können wir das nicht sagen. Aber Gott macht es, ungeachtet von uns und unserem Wissen. In Lukas 1, Vers 41 steht, dass das Kind Elisabeth in ihrem Leib hüpfte. Wow, was haben wir da gelesen? Das hüpfte in ihrem Leib, als was? Als sie Maria hörte. Also muss die Seele, Körper und Leib alles bereits vollzogen gewesen sein in dem Leib. Also in Elisabeth, in Johannes, dem Täufer. Das geht ja gar nicht anders. Da wird zumindest das Ungeborene schon als Kind bezeichnet, und das ist auch wichtig, das Kind im Mutterleib hüpfte. Also nennen wir niemals das Kind im Mutterleib, es wäre etwas anderes, sondern wir bezeichnen das auch von der biblischen Ethik als Kind, weil die Bibel es so bezeichnet. So macht die Bibel keinen Unterschied zwischen geborenen und ungeborenen Kindern, und hier widerlegt die biblische Ethik die Ansicht von Singer. Das mache nicht ich, das macht die Bibel. Und ja, ich denke genauso wie die Bibel. Und widerlege diese Äußerungen, die sagen, ein Mensch ist kein Mensch, weil er noch nicht rational denken kann, weil er noch nicht weiß, wie teuer ein Brötchen beim Aldi ist. Ist er deswegen kein Mensch? Das können wir doch niemals sagen. In jedem Fall wird ein Embryo im Mutterleib bereits als Kind und somit als ein vollwertiger Mensch bezeichnet. Und das ist die biblische Ethik. Insofern halten wir hier schon mal fest, dass das Kind, welches in einer Frau wächst, ohne den Zeitpunkt noch genau zu suchen, bereits ein Mensch ist. Okay, wir halten fest. Psalm 139 habe ich bereits gelesen. Im Vers 16, deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Hier noch einmal die Begründung, im Skript noch mal der Text auch nachzulesen. Ein weiterer Vers, in dem deutlich zu sehen ist, dass der Mensch von Gott schon im Mutterleib gebildet wird, ist Jeremia 1, Vers 5. Da heißt es, ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich ersehen. Und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Ehe ich dich im Mutterleib bildete, wo wird ein Mensch entstehen? Im Mutterleib entsteht er. Da ist er bereits ein Mensch. Da bildet Gott den Menschen. Luther übersetzt das Wort, ich dich ersehen, mit ich kannte dich. Eine Personifizierung. Ich kannte dich, sagte Gott, zu einem Keim. Ich kannte dich. Das setzt eine personelle Gegenüber voraus. Und das Personalpronomen dich zeigt auf, dass Jeremia als Ungeborener schon eine vollwertige Person war. Ja? So die biblische Ethik. Aus diesen Versen sehen wir nicht genau, wann das Leben beginnt, aber wir sehen, dass Gott uns gemacht hat. Wir sehen keinen Haufen von Zellen, sondern von Gott wunderbar geformt. Das war nicht ein Haufen von unbrauchbaren Zellen, die dort entstehen. Wir sind und waren nie vor ihm verborgen, auch nicht als kleines Keim oder kleiner Keim. Er hat uns schon immer als Person gesehen, auch als wir noch ungeformt waren. Also keine Beine, keine Arme hatten, nicht kein Kopf in der Zelle zu erkennen war. Da hat Gott uns schon personifiziert und gesagt, da habe ich dich schon gekannt. Wo du noch nicht so eine Form hattest wie jetzt, wo ich noch nicht auf zwei Beinen stehen konnte, hat Gott mich bereits gesehen. Und so hat er jeden von uns gesehen und hat dein Leben bestimmt und möchte, dass du mit ihm unterwegs bist. Und das ist eine wunderbare Botschaft. Also stellen wir fest, dass das Leben, das von Mann gezeugt wird und in der Frau heranwächst, von Anfang an von Gott gewollt und gemacht ist und ab dem Augenblick beginnt, wenn der Same des Mannes mit der Eizelle der Frau zusammenkommt. Das müssen wir festhalten. Und hier beginnen wir, das, was dort von Gott gebildet wird, als Mensch zu sehen und zu bezeichnen, nicht später. Gott hat diesen Zeitpunkt der Entstehung und des Anfangs des menschlichen Lebens selbst in der Hand. Und somit ist Gott auch der Schöpfer des Lebens. Und das wollen und sollen wir auch festhalten. Wenn Gott unser Schöpfer ist, dann hat er auch ein Recht auf unser Leben, durch und durch. Und die Fruchtbarkeit und der Beginn des Lebens stehen in Gottes Allmacht und Souveränität. Beides. Fruchtbarkeit und Lebensbeginn. Machen wir uns dann nicht zum Schöpfer, wenn wir künstlich versuchen wollen, das Leben zu schaffen? Das müssen wir uns beantworten. Und ich habe versucht, es deutlich genug aus der biblischen Ethik her zu erklären, was die Herausforderungen sind. Wenn wir den Beginn festlegen und sogar eingreifen, wenn es einen Beginn von Gott her nicht geben soll, machen wir uns dann nicht zum Schöpfer? Die Frage dürfen wir uns stellen, müssen wir auch, und dann auch die Antwort darauf geben. Der Mensch wird zum Schöpfer, ganz kurz hier noch, und heute kommen wir sehr gut voran, und da freue ich mich auch, dass wir dann auch schon bald zum Schluss kommen. Der Mensch wird zum Schöpfer. Wie wir in dem Punkt oben bereits schon gesehen haben, ist Gott der, der das Leben erschafft. Unser Auftrag also von der Bibel her ist, das Leben zu vermehren und zu erhalten, wenn es geht. Aber Gott lässt es zu oder nicht. Gott ist also der, der über dem Leben steht und den Zeitpunkt des Lebens bestimmt. Weder das Leben noch meine Freiheit sind mein Besitz, über deren Entstehung ich frei verfüge. Nochmal, weder das Leben noch meine Freiheit sind mein Besitz. Das gehört dir gar nicht, das gehört auch nicht mir. Mein Leben gehört Gott. Er hat es mir geschenkt, ich lebe vor ihm und er wird irgendwann sagen, Jakob, es ist gut, komm nach Hause. Ja, und das müssen wir begreifen, akzeptieren und darüber froh sein. Gott lässt es doch zu. Und in dieser Lebensspanne müssen wir alles tun, damit wir Gott wohlgefällig leben. Das Leben ist ein Geschenk, das sich aus Beziehung der Liebe Gottes und des Menschen ereignet. Und wer so das Leben vor Gott erwartet, wird davon befreit, durch technische Mittel ein glücklicheres Leben herzustellen. Nicht durch künstlich gewonnene Methoden können wir glücklicher werden. Das müssen wir auch sehen. Wir müssen das annehmen, was wir haben, aus Gottes Hand als sein Geschenk. Im normalen Fall entstehen Kinder aus der erotisch-sexuellen Liebe heraus. Das ist der normale Fall eines biblischen Weges, wie Kind entsteht. Erotische Liebe, ja, ich habe mich nicht versprochen. Und das ist wunderbar. Und daraus entsteht das Leben. Das hat Gott so gewollt. Das hat er so vorhergesehen. So hat er das ins Leben gerufen. So hat er Mann und Frau geschaffen. Die Zeugung ist also natürlicherweise eingebettet in ein Geschehen, das selbst nicht den Charakter des Menschen als Einzelner hat. Ein Mensch allein kann nicht erotische Liebe mit sich selber empfinden, sondern der Begegnung zweier Menschen, eines Mannes und einer Frau. Nur das ist natürlich und entspringt, dass dort auch ein Kind entsteht. Die Zeugung kann auch nicht erzwungen werden, sondern es kann nach dem Geschehen nur passiv abgewartet werden. Auch das sagt die Bibel. Ich kann es nicht erzwingen. Die erotische Liebe ist da, von einem Mann und einer Frau. Und dann können wir nur passiv abwarten. Fertig. Wir können nichts machen, gar nichts. Und das hat so Gott gewollt. Es geschieht nicht nur allein aus menschlicher Handelns heraus, wenn es durch menschliches Handeln konstituiert würde. Das heißt, wenn wir als Menschen nur verantwortlich wären, dass es passiert, müssten wir das Dasein von Leben dann auch rechtfertigen. Das heißt, wenn wir dafür verantwortlich sind, dass jetzt so viele Millionen Retortenbabys sind, dann müssen wir die Verantwortung übernehmen, dass all diese Menschen auch versorgt werden, oder nicht? Ja, so ist es, das ist die logische Folge. Da müssen wir dafür sorgen, dass genug Kindergärten da sind. Da müssen wir dafür sorgen, dass die Überbevölkerung der Erde nicht da ist, oder? Wir haben das ja produziert. Das kam ja nicht aus der erotischen Liebe der natürlichen Mannes und Frau, sondern es wurde ja künstlich produziert. Und dann stellen wir uns auf und sagen, Gott ist schuld, dass wir kein Essen mehr haben. Warte mal, War Gott derjenige, der diese Geburt gegeben hat? War Gott derjenige, der diese Befruchtung gegeben hat? Oder war es das Reagenzglas? Nun, jetzt könnten wir viel debattieren. Natürlich kann Gott es auch dann nicht entstehen lassen. 10-15% nur. Stellen wir uns mal vor, wenn es 100% wäre, dann hätten wir hier in Bahntrup keinen Platz mehr zu wohnen. Das müssen wir auch bedenken. Also Dr. Ulrich Eibach sagt weiter zu diesem Thema in einem seiner Bücher: Leben ist vielmehr Ausdruck von Liebe. Und es hat nicht zuletzt deshalb, weil es nicht ein Akt planendes Handelns von Menschen ist, seinen Lebensgrund und sein entscheidendes Gegenüber nicht im Menschen, sondern in Gott. Deswegen ist unser Leben lebenswert, weil unser Gegenüber ist Gott. Von ihm und nicht von Menschen bekommt es seine Lebensrecht und seine Würde zugeeignet und zugesprochen. Deine Würde bekommst du von Gott. Ein Mensch kann dir nie das geben, was Gott geben kann. Niemals. Mit der künstlichen Befruchtung, also ihr merkt, ich muss mich immer wieder darauf beziehen, weil das ja auch von der biblischen Ethik beantwortet werden möchte. Mit der künstlichen Befruchtung setzt sich der Mensch selbst zum Herrn über die Natur. Das zumindest empfinde ich dabei. Es sind einige, auch Theologen und Mediziner, die das befürworten. Und auch in den Büchern, die ich hier vorstelle. Aber ich versuche zu zeigen, dass wir diese Dinge bedenken müssen, jeder von uns, und wir müssen selbst eine Entscheidung treffen mit Gott. So ist es in der Ethik. Man versucht aufzuklären und dann müssen wir lernen, diese Dinge zu beantworten, von der Bibel her. Also, mit der künstlichen Befruchtung versucht der Mensch, wie ich gerade sagte, selbst zum Herrn über die Natur zu werden. Er schafft sich eine eigene Natur nach seinen eigenen Vorstellungen. Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts hatte man den Eindruck, dass wenigstens das Leben des Menschen, der Beginn und das Ende, nicht in seiner Hand liegt. Das war bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Danach hat man auch das in die Hand genommen. Und ja, das ist nicht unser Thema, das weiß ich. Aber ich muss ein paar Minuten nehme ich dazu. Der Mensch hört nicht nur beim normalen Befruchtung einer Eizelle und einer Samenzelle zweier Ehepaare auf. Es geht weiter. Dann wird eine Eizelle genommen, einer gesunden Frau, und dann wird vielleicht ein anderer Samenspender hinzugezogen. Wenn der eigene Mann nicht kann, dann ist schon der dritte im Ehebund. Und es geht weiter. Dann versucht man, natürlich ist das verboten in manchen, vielen Ländern, aber man versucht dann durch Genveränderung bereits dort schon auszufiltern, bestimmte Krankheiten, bestimmte Körpergröße, männlich oder weiblich und so weiter. Man schafft sich, man kreiert sich einen Menschen im Reagenzglas und die Medizin ist soweit. Und ja, es ist möglich. Und hier müssen wir von der biblischen Ethik sagen, auf gar keinen Fall lässt die Bibel das zu. Und ich bin froh, dass es noch Gesetze gibt, die dem auch ganz klar widersprechen, auch in Deutschland, dass man sich dort einen Wunschmenschen erschafft. Die Medizin bemächtigt sich des Lebens. Versucht der Mensch nicht dadurch, Gottes Handeln durch menschliches Handeln zu ersetzen? Das sind Fragen, die ich aufstelle. Es sind wirklich rhetorische Fragen, wir dürfen darüber nachdenken. Viele Paare geben die Verantwortung dem Arzt und im schlimmsten Fall kommen sie der Übereinstimmung, wir sind es ja gar nicht gewesen, nicht? Dann sagen sie, warte mal, also das, was ich jetzt dort habe, das war der Arzt, der hat uns jetzt zu diesem Kind verholfen. Ich hätte es auf natürlichen Weg ja gar nicht bekommen. Und viele, 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 viele Probleme kommen danach. Viele Kinder werden ausgesetzt, viele Probleme, Überforderungen. Wenn Gott gewisse Dinge nicht zulässt, sollen wir nicht mit der Kreierung von menschlichem Leben scherzen oder damit hantieren, wie nach unserem Belieben. Keiner will die Verantwortung auf sich nehmen. Das möchte dann keiner. Für Krankheiten. Wer nimmt dann die Verantwortung auf sich? 78 ist der erste Mensch geboren in Reagenzglas. Wir wissen, wir können ja schnell rechnen, nicht wahr? 78 geboren. Wie alt ist der? Die? Also 42, ne? Habe ich richtig? Oder 41, würden wir eher sagen. Nicht zwei, nee, 40, 41, 42, 43. So, 43. Stellen wir es mal vor. Der ist noch keine 50, keine 60, keine 70. Wir wissen überhaupt nicht, welche Krankheiten auf diese Menschen zukommen. Das wissen wir alles noch gar nicht. Aber seitdem, wie es ist, hier sammeln wir die Fakten und entscheiden mit Gebet und mit Gott. Körperliche und psychische Auswirkungen auf das Ehepaar ist ein nächster Punkt. Eine künstliche Befruchtung kann über einen längeren Zeitraum gehen und manchmal bis zu einem Dreivierteljahr. Dreivierteljahr. Was eine enorme Belastung für das Paar sein kann. Mann und Frau geraten unter einem gewissen Stress. Die Frau lässt Sachen über sich ergehen, die sie nicht mehr unbedingt beeinflussen kann. Sie rennt von einem Termin zum anderen und sie bekommt das Gefühl, einfach nur zu funktionieren und mit aller Gewalt schwanger zu werden. Die Hormonbehandlung ist ein enormer Stressfaktor für die Frau, ein ganz, ganz, ganz starker Stressfaktor. Der Mann wird dann nur als Samenträger gesehen, mehr nicht. Nicht, der muss zusehen, dass er dann rechtzeitig die Samenspende hinbekommt. Wenn hier von einigen Belastungen gesprochen wurde, haben wir noch nicht die finanzielle Kostfrage angesprochen. Das sagte ich vorhin schon. Ja? Das ist ein enormer Kostenfaktor. Darüber will ich gar nicht im Detail reden. Das kann man alles nachlesen und nachforschen. Also die körperliche und physische Auswirkung auf das Ehepaar ist enorm groß und stark. Und deswegen sollten wir das hier auch immer wieder überlegen. Mein Appell, und so verstehe ich die biblische Ethik, ist, dass die künstliche Befruchtung, und damit meine ich die In-vitro-Fertilisation und dieser Embryonentransfer für einen wiedergeborenen Christ nicht zu empfehlen ist. Ich komme einfach mal, kürze einiges ab und komme hier an einen Punkt, den ich ganz eindeutig gesagt habe. Das ist meine Einschätzung. Ich glaube, dass ich das nicht unbedingt empfehlen würde, nach dem heutigen Wissen, nach dem heutigen Stand meiner Erkenntnis. Hier möchte ich aber deutlich darauf hinweisen, dass wir im Falle dessen, dass jemand doch es gemacht hat oder macht, dieses Ehepaar nicht verurteilen sollen, auf gar keinen Fall verurteilen. Steht dir und mir überhaupt nicht an, sondern wir sollen es aufklären und die biblische Sicht liebevoll deutlich machen sollten, das sollten wir. Ja, nicht sie seelsorgerlich zu begleiten, ist dann eine Möglichkeit, dem Paar zur Seite zu stehen und sagen, hör zu, wie kann ich dir helfen? Wenn du dich schon dafür entschieden hast, dann musst du aber auch mit ganzer Konsequenz, dann lass dir dann auch wirklich alle befruchteten Eier reinpflanzen. Dann lebe bitte mit dieser Konsequenz. Dann hast du Drillinge, wenn es so sein muss. Aber dann musst du damit leben. Aber bitte entscheide dich nicht dafür, nur zwei zu nehmen. Und was machst du mit dem anderen Kind? Das sind enorme Herausforderungen und das müssen wir auch genauso sagen. Und hier müssen wir den Weg gehen mit diesem Paar, wenn sich jemand entschieden hat, doch mitgehen, warnen, solange es geht, aufklären, solange wir es können. Am Ende ist doch nur Gott der Richter aller Dinge. Ja? Nur der Herr ist der Richter aller Dinge. Und manchmal kann ich mich auch vertun. Vielleicht würde ich hier raten, nein, tu es nicht. Vielleicht macht es jemand und bekommt ein gesundes Kind. Und dann wird das vor mir stehen, dieses Paar, und sagen, hey, was hast du mir da gesagt? Guck dir mal diesen Kleinen. Vielleicht betest du nach dem Gottesdienst für diesen. Ja, ich würde beten. Ich würde alles dafür tun. Alles. Wirklich. Aber solange ich kann, würde ich sagen, dass ich diese Methode nicht unbedingt anraten würde. So sehe ich das, weil dadurch eben Dinge passieren können. Da kann ich mit der biblischen Ethik nicht mitgehen. Auswirkungen auf das Kind, nicht durch die künstliche Befruchtung, kommt es oft zu Mehrlingsgeburten, was dann die Entwicklung des Kindes beeinflusst natürlich, nicht? Und oft ist dann die Identitätsfindung dadurch schwieriger und so weiter, sagen einige Bücherautoren. Weltweit Untersuchungen zeigen auf, dass das Fehlbildungsrisiko geringfügig höher ist bei Mehrlingsgeburten. Okay, das sind noch so ein paar Argumente dazu. Zusammenfassung und Abschluss und dann kommen wir zum Schluss. Wenn christliche Ehepaare keine Kinder bekommen können, sollten sie sich die Frage stellen, ob sie sich für die In-vitro-Fertilisation, also IVF-Methode, entscheiden können. Die Frage, ja, die werden sich auch die Ehepaare stellen, weil die Mediziner dahin raten werden, wenn alles andere ausgeschöpft ist. Und bei dieser Methode wissen wir eben nicht genau, und das ist die Herausforderung, ob schon Leben getötet wird, weil wir in der Bibel keine genauen Erläuterung haben, wann minutengenau das Leben beginnt. Beginnt es schon im Reagenzglas? Hat dort Gott schon eine Seele und einen Geist gehaucht? weil wir nicht genau diese Sekunde herausfinden können. Deswegen bin ich so vorsichtig und rate von dieser Methode ab. Bevor wir uns da auf ein gewisses Gebiet begeben, ist davon, wie oben bereits erwähnt, abzuraten, nach meiner Meinung nach. Die negativen Auswirkungen durch die IVF auf psychischer und physischer Ebene belasten die Frau und auch den Ehemann sehr, sehr, sehr stark. Und dazu kommt die Hoffnung auf ein Kind und dann die eventuelle Zerstörung, da die Chancen nur 10-15% groß sind. Auch das kommt noch dazu. Da es also biblisch belegt ist, dass Gott selbst für die Fruchtbarkeit den Anfang und das Ende des Lebens, Gott bestimmt es selbst, es belegt, sollten wir uns als Christen folgende Frage stellen. Ist es richtig, mit aller zur Verfügung stehenden Mitteln zu versuchen, Kinder zu bekommen? Ist das wirklich richtig? Ja, die Frage, die sollten wir uns stellen. Ganz ehrlich vor Gott. Wenn Gott uns zurzeit noch kein eigenes Kind gibt, hat er vielleicht andere Pläne? Vielleicht möchte er, dass ich auch eine Mama werde, nicht für ein leibliches Kind, sondern für ein Pflegekind? Hat Gott mit mir andere Pläne? Pläne, die viel höher sind, als meine menschliche Vernunft es begreifen kann? Ich weiß es nicht. Gott wird dir die Antwort geben. Die Unfruchtbarkeit aus Gottes Hand anzunehmen, ist natürlich nicht leicht und ein Prozess, aber hierzu kann Gott uns doch fähig machen. Das kann er. Es könnte ja sein, dass Gott solche Pläne mit einem Paar vorhat, die wir nicht kennen. Und bevor wir alles in Bewegung setzen, auch fragliche Methoden, müssen wir an der Stelle doch lieber dahin gehen, dass wir stille vor Gott werden und ihn fragen, was möchte er mit uns machen? Wir sind hier zwar nicht auf alle Möglichkeiten eingegangen, den Kinderwunsch zu erfüllen, aber doch einiges angesprochen. Und immer wieder habe ich versucht, das werdet ihr auch festgestellt haben, immer wieder seelsorgerlich auf Punkte einzugehen. Das war jetzt in diesem Thema sehr, sehr wichtig. Wenn wir körperlich nicht dazu in der Lage sind, von Gott aus gesehen eigene Kinder zu bekommen, dann kann es vielleicht sein, dass Gott uns für etwas Höherem und Besserem, was heißt besser, korrigiere, anderem vorgesehen hat. Also die Möglichkeit, auch als Pflegeeltern dort einen Weg einzugehen, ist ein Weg. Die Möglichkeit der Adoption ist ein anderer Weg und sicherlich für viele, viele, viele Menschen eine Erlösung, gerade für kleine Menschen unter uns. Und wir als christliche Ehepaare sollten das auch in Erwägung ziehen. Deswegen freue ich mich auch für unsere Geschwister, die das in unserer Gemeinde auch vorgelebt haben und Pflegeeltern geworden sind. Und wir freuen uns, irgendwann einen Vortrag hier anzubieten, eine Aufklärung anzubieten, die Menschen, besonders uns als christliche Ehepaare, einen Weg aufzeigen werden, wie wir auch dort uns einsetzen können für Menschen, die keine Eltern haben. Und da können wir einen ganz, ganz, ganz großen Beitrag dazu tun, für jemanden Papa und Mama zu werden. Und wenn Gott das für dich vorgesehen hat und dir keine leiblichen Kinder gegeben hat, dann ist es vielleicht an der Zeit, wo wir Ja dazu sagen und uns einfach innerlich beruhigen und sagen, Herr, ich rebelliere nicht mehr, ich frage nicht mehr, ich will es einfach annehmen. Bitte mach mich glücklich, so wie ich bin. Mach mich glücklich, so wie du es zugelassen hast. Ja? Wir werden diese Information im kommenden Jahr, werden wir versuchen, die Termine zu legen. Die Gespräche sind bereits schon fortgegangen. Wir werden mit unseren Ältesten sprechen, dass wir dort auch die Termine finden. Seelsorgerlich wollen wir diese Ehepaare begleiten, auch als Älteste. Und es ist ein Appell an jede Gemeinde, an viele Mitarbeiter vielleicht, die mich heute hören oder später hören werden. Und wenn wir Mitarbeiter in der Gemeinde sind, dann geht bitte auf diese Geschwister zu, aber bitte mit Feingefühl. Oder hofft, dass die Geschwister auf euch zukommen. Wir in der Gemeinde wollen offen sein für diese Paare und wollen wirklich auch für sie beten. Auch als Älteste, auch nach Jakobus 5, wenn es so sein muss. Auch mit Händeauflegung und Salbung, so wie es in der Bibel steht. Und wenn Gott dann immer noch keine Kinder schenkt, dann gehen wir den Gebetsweg weiter und sehen, warum Gott das nicht zulässt. Und wir als Gemeinde wollen diese Geschwister nicht alleine lassen. Wir wollen füreinander beten und diesen Weg des Glaubens gehen. Und damit schließe ich diese Vortragsreihe und hoffe, dass sie uns gedient hat dazu, dass wir Wissen zunehmen und lernen können. Ich blende jetzt einige Bücher ein. Es sind unter anderem die Gentechnik und embryonale Forschung. Es sind andere Bücher, wie ich hier und dort schon auch letztes Mal gezeigt habe, Wolfgang Kuber, Der gemachte Mensch. Dann sind es Bücher wie Wenn die Wiege leer bleibt. An dieser Stelle ist es ein Mediziner, ein Erich Herrmann, Frauenarzt und Bruder im Herrn, der erklärt sehr, sehr viel auf. Und alle Bücher, die ich hier vorstelle, sind immer, immer an der Bibel entlang zu lesen. Nicht blind alles übernehmen. Auch wenn ich ein Buch schreiben würde, würde ich genau das Gleiche sagen. Auch ich kann mich vertun. Deswegen ist nur die Bibel, die die Wahrheit sagt. Und wenn ich in irgendeiner Weise nicht ganz korrekt oder nicht gut genug erklärt habe, dann prüft es nach der Bibel und entscheidet, so wie die Bibel sagt. Die Ethik im Judentum spricht auch einiges darüber. Michael Kotsch, Medizin, Ethik, zwei Bänder und so weiter. Also wir lesen hier einige Bücher oder wenn es um das Thema die Sexualität, die heilige Sexualität geht, dann Christopher Huyang hat ein sehr gutes Buch geschrieben. Das ist aber eher auf die Grundlage der Sexualität, spricht auch von der Homosexualität und wie wir das im Lichte der Bibel sehen können. Ganz zum Schluss einige PDFs, diese sind eingeblendet. Die E-Mail-Adresse waldilieder@gmx.de, das sind unsere Geschwister aus der Gemeinde, die helfen mir und werden alle PDFs nach Anfrage zusenden. Auch das Skript zu diesem Ethikseminar, das umfasst etwas über 30 Seiten. Und dieses Skript kann angefordert werden als PDF, wo man alles nachlesen kann, alle Quellen dazu bekommt. Dann die PDF über die Frage, die Antibabypille kann Menschen im Mutterleib töten, der Nachweis dazu, auch als PDF und kann auch angefragt werden. Das, dieses BMFSJ, SFJ, ungewollt Kinderlosigkeit, das sind alles staatliche Quellen und PDFs, zum Beispiel das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Die haben ein Schreiben rausgegeben, warum Kinderlosigkeit da ist und wie wollen die helfen. Wir müssen aber wissen, das sind konventionelle Quellen, die verweisen oft auch auf die IVF-Methode und auf alles andere. Aber wir haben ja jetzt gelernt, nach der Bibel urteilen zu wollen und deswegen können wir auch damit umgehen. So, also es sind viele Quellen, viele Möglichkeiten. Und ganz zum Schluss der letzte Hinweis von mir, liebe Leser oder Zuhörer, wer auch immer das eine oder das andere liest, meine Weisheit ist begrenzt, das sagte ich bereits und da stehe ich auch zu. Und auch die der vielen Bücherschreiber, daher bitte ich alle Paare oder wer sonst diese PowerPoint oder dieses Skript liest oder hört, das Handout, ich empfehle, das Wort Gottes zu beachten, welches die beste Adresse für alle Ihre Fragen ist. Jakobus 1, Vers 5, damit haben wir angefangen, damit schließen wir. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sich bei Gott oder von Gott diese Weisheit, der allen gerne und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Gott segne uns im Nachdenken und möge der Herr euch die Weisheit geben, die ihr braucht. Gerne würde ich mit Gebet abschließen. Lasst uns hier bitte aufstehen und alle anderen im Livestream stille werden. Unser Vater im Himmel, wir sind dir dankbar dafür, dass wir diese Dinge des Lebens nicht erfunden haben. Wir können sie auch nicht ergründen, sondern wir wollen demütig uns in deinen Plan hineingeben und mit dir zusammen, Herr, unser Leben leben. Und wenn du sagst, dass deine Augen uns bereits gesehen haben, als wir noch ein ungeformter Keim waren, dann wollen wir das aus deiner Hand annehmen, dass du Leben schenkst, du erhältst Leben und dabei wollen wir es belassen. Bitte, Herr Jesus, hilf uns, Dinge zu akzeptieren, die schwer sind für unser Leben. Und wir bitten dich heute ganz besonders für unsere lieben Geschwister, die aus unterschiedlichen Gründen noch kinderlos geblieben sind. Herr, wir empfehlen sie deiner Güte an, deiner seelsorgerlichen Art. Umgebe diese Geschwister und gib ihnen wirklich eine richtige Sicht auf die Dinge des Lebens. Du machst das schon richtig, Herr, auch wenn wir es manchmal nicht begreifen können. Herr, wir bitten dich, dass du sie tröstest, sie begleitest und sie dazu vielleicht vorbereitest, Eltern zu werden, vielleicht für andere Kinder. Herr, auch das kannst du schenken. Wir wollen als Gemeinde für sie da sein, für sie beten. Aber wir bitten dich auch für Eltern leiblicher Kinder, dass du sie segnest und dass du sie mit einer guten Erziehung segnest, dass du sie führst und leitest und alles, Herr, ihnen schenkst, damit sie Kinder erziehen zu deiner Ehre. Und Herr, wir haben diese Vorträge aus deiner Hand angenommen und bitten dich nun um ein gutes biblisches Verarbeiten. Und möge dein Wort in uns groß werden. Und bitte segne du uns im Verstehen. Und wir loben und preisen dich, Herr. In Jesu Namen. Amen.